Paul am Puls. Dialoge zur Transformation der Wirtschaft. Professor Dr. Stefan Paul von der Ruhr-Universität Bochum spricht mit Entscheidungsträgern über wirtschaftliche Wandlungsprozesse.
Innovationen sind einer der entscheidenden Treiber für die wirtschaftliche Transformation. Dr. Hendrik Brandis ist Mitgründer und Partner des Frühphasenfinanzierers Earlybird Ventures, der bereits 10 Unicorns mitproduziert hat. Mit ihm habe ich über seine bislang besten Investments sowie den Auswahlprozess gesprochen, um die zukunftsträchtigsten Geschäftsmodelle zu identifizieren. Seiner Ansicht nach mangelt es hierzulande nicht an Ideen, aber an einer anderen bedeutenden Ressource.
Das Kernproblem ist die zur Verfügungstellung signifikanter Wachstumskapitalbeträge. Und wenn es ein einziges Thema ist, dann ist es das. Und hätten wir eine ähnliche Kapitalkraft in der Spätphase vornehmlich zur Kommerzialisierung oder zur Finanzierung der Kommerzialisierung von Innovationen, würde es in einem angemessenen Anteil das nächste Google, das nächste Facebook, was immer Sie dann nennen würden, Nvidia, auch aus Deutschland geben.
Ja, lieber Herr Dr. Brandis, herzlich willkommen zu Paul am Puls. Im Mittelpunkt unseres Podcasts stehen ja langfristige wirtschaftliche Wandlungsprozesse. Und heute möchte ich mit Ihnen gerne über Innovationen in Deutschland sprechen, die die Transformation treiben. Unter den größten Unternehmen der Welt, das ist leider so, findet sich kein deutscher Vertreter. Bahnbrechende Innovationen wurden in den letzten Jahrzehnten eher in den USA als in Deutschland auf den Markt gebracht. Wie beurteilen Sie die Innovationskraft Deutschlands? Sind die Unternehmen hierzulande weniger innovativ als ihre Konkurrenten?
Zunächst mal auch schönen guten Morgen und vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, dass wir sprechen können. Zu Ihrer Frage, Sie haben das richtig formuliert. Bahnbrechende Innovationen sind nicht in Deutschland auf den Markt gebracht bzw. zum Markterfolg gebracht worden. Sie sind aber durchaus häufig in Deutschland entstanden. Was ich damit sagen will, ist, dass die Innovationskraft oder die Produktion von neuen Technologien in Deutschland absolut wettbewerbsfähig ist. Wir haben eine sehr gut funktionierende wissenschaftliche Basis, die viel Innovation hervorbringt. Das Problem liegt in der Kommerzialisierung derselben. Und da ist das Problem wiederum, da gibt es natürlich über viele Themen, aber ich glaube, das Problem bei vielen Themen ist, dass man so ein bisschen den Wald vor lauter Bäumen nicht sieht und Gefahr läuft, sich zu verzetteln. Und das Kernproblem ist die zur Verfügungstellung signifikanter Wachstumskapitalbeträge. Und wenn es ein einziges Thema ist, dann ist es das. Und hätten wir eine ähnliche Kapitalkraft in der Spätphase vornehmlich zur Kommerzialisierung oder zur Finanzierung der Kommerzialisierung von Innovationen, würde es in einem angemessenen Anteil das nächste Google, das nächste Facebook, was immer Sie dann nennen würden, Nvidia, auch aus Deutschland geben.
Also Ideen gibt es, die müssen nur sozusagen finanziell nach vorne gebracht werden. Jetzt gibt es ja in Deutschland auch beispielsweise Förderbanken, die sich genau sowas auf die Fahnen geschrieben haben. Reicht das nicht?
Noch nicht mal andeutungsweise. Ich mache mal ein Beispiel, um die Dimension des Problems klar zu machen. In der Phase des ersten deutschen Wirtschaftswunders zwischen 1950 und 1970 hat Deutschland jedes Jahr um die 3-4% des GDPs in Wachstumsunternehmen investiert. Das ist damals im Wesentlichen finanziell investiert worden in das produzierende Gewerbe, was damals die Wachstumsunternehmen waren, die Grundex dieser Welt. Und es ist zur Verfügung gestellt worden über die sehr leistungsfähige Struktur der Deutschen Mittelstandsbank. Wenn ich jetzt diese 3-4% mal festhalte und sage, Das ist vielleicht eine Quote, um eine stark wachsende Wirtschaft mit Wachstumsinvestitionen zu versorgen. Weil das ist ja so, ich muss erst in Wachstum investieren, bevor ich das Wachstum kriege, nicht umgekehrt. Ja, das ist hart verdrahtet. Und wenn ich jetzt mal das Fast Forward mache und auf die heutige Zeit das projiziere, reden wir bei 3 bis 4% irgendwas 130, 150 Milliarden im Jahr, die wir in Wachstumsunternehmen investieren. Und die traurige Nachricht ist, die faktische Zahl 2023 war 7 Milliarden. Jetzt kann man sagen, 2021 im Boomjahr war sie immerhin 15. Aber
das ist aber auch kümmerlich.
Ist auch kümmerlich, ja. Wir reden hier über 8, über, weiß ich nicht, irgendwas zwischen 8 und 15% dessen, was wir eigentlich bräuchten. So, dann kratzen wir uns jetzt alle gemeinsam am Kopf und sagen, woran liegt es denn erstens, dass die Volkswirtschaft per se nicht wächst und warum wir nicht die innovativen neuen Technologieunternehmen haben, die materiell sind, um Wirtschaftswachstum voranzutreiben. Denn wenn ich in den USA gucke, wächst die amerikanische Wirtschaft nicht wegen der Autoindustrie, um die wir hier so kämpfen, sondern sie wächst wegen der neuen Technologieunternehmen. Und die kriegen wir zwar in der technologischen Grundlage hier entwickelt, aber wir kriegen sie nicht groß gemacht, weil ihnen hier sozusagen in Anführungsstrichen das Benzin, nämlich das Kapital, ausgeht.
Warum gelingt das jetzt aber in USA? Warum sind die bedeutenden VC-Geber der Welt in den USA ansässig?
Das Problem, auch dort gibt es natürlich vielschichtige Probleme, aber ich bin immer ein Freund davon, die Dinge runter zu kondensieren auf das Hauptproblem, um den Überblick zu behalten. Das Kernproblem ist, in den USA gibt es jede Menge, ich nenne das geduldiges Geld. Also geduldiges Geld ist Geld, das von Kapitalquellen zur Verfügung gestellt wird, das sehr, sehr lange illiquide sein kann. Typische Quellen dafür sind Stiftungen, sind Pensionsfonds, sind auch teilweise auch Familienoffices, aber eigentlich Stiftungen und Pensionsfonds. Von diesen Quellen kommen in den USA 75% des Venture-Kapitals. Wenn ich das jetzt nach Deutschland projiziere, aufgrund unseres anderen Pensionssystems, gibt es die Pensionsfonds nicht und es gibt auch keine hinreichend großen Stiftungen, so wie die verschiedenen Universitätsstiftungen zum Beispiel in den USA, die in signifikanter Weise solcher Kapital zur Verfügung stellen können. Also diese Quellen fallen bei uns aus. Das kriegen wir auch nicht über Nacht repariert. Wir kriegen unser Pensionssystem auch nicht über eine Dekade verändert, vielleicht über 2, 3, 4 Dekaden, aber nicht über Nacht. Und die Frage ist ja auch, ob man wegen Innovationsinvestitionen ein Pensionssystem ändern will. Vielleicht will man es sowieso ändern, das hat aber andere Gründe. Es ist jetzt aber nicht so, dass es in Deutschland das Geld nicht gäbe. Allein die deutsche Versicherungsindustrie investiert jedes Jahr 300 Milliarden neu. Ich spreche auch nicht von den enormen Sparbeträgen, die Sparer investieren. Ich rede auch noch nicht über die Versorgungswerke und so weiter. Also es gibt wirklich in einer sehr beeindruckenden Dimension Kapital, das wir zur Verfügung haben, wenn es in die richtigen Kanäle geht. Dass das nicht passiert, liegt im wesentlichen Fall oder zum wesentlichen Teil an selbst erschaffenen Problemen. Also wenn ich mir das Beispiel der Versicherungsindustrie angucke, ist es so, dass nach dem selbst erschaffenen Solvency II-Regelwerk in Europa, nach der Finanzkrise, es so ist, dass Kapitalanlagen für institutionelle Anleger in bestimmte Risikoklassen eingeteilt werden und in Abhängigkeit der Risikoklassen die jeweiligen Investoren das mit Eigenkapital unterlegen müssen. Jetzt geht man da sehr holzschnittartig vor und man sagt, also wenn es um eine Staatsanleihe geht, dann ist die grundsätzlich risikofrei. Übrigens egal, von welchem Staat sie kommt, ob sie aus Griechenland oder Deutschland kommt, gleiche Risiko hat gewählt.
Ist bei Banken auch so. Ein Riesenproblem.
Ja, es ist totaler Blödsinn. Also die Versicherung, die Banken können in Staatsanleihen investieren, müssen null Eigenkapital unterlegen, weil das ja risikofrei ist. Haben wir gesehen, Griechenland kann ja nicht ausfallen. Klammer auf, ist ausgefallen, Klammer zu. Wenn ich das Gleiche tue in einem Wachstumsunternehmen, geht man nach Solvency II davon aus, dass das Geld weg ist in dem Moment, wo ich es in die Hand genommen habe. Also ich muss es mit 100% Eigenkapital unterlegen. Das übrigens in gleicher Form und Weise, egal ob ich ein einzelnes Investment tue oder ob ich in ein Portfolio von 250 nicht korrelierten Investitionen mache. Jetzt weiß ich aber schon, ein einzelnes Investment hat ein Teilverlustrisiko, das liegt, weiß ich nicht, unter 50%, schon mal nicht bei 100%. Und ein Portfolio von nicht korrigierten Einzelrisiken hat ein Teilverlustrisiko von null. Das sagt mir Akademia. Also das sagt mir der Rainer Braun, die anderen Christen Achleitner, die sagen, das kann man modellieren, rechnen, dann ein Teilverlustrisiko von null. Muss ich aber als institutioneller Investor mit 100% Eigenkapital unterlegen. Was tue ich als institutioneller Investor? Ich meide diese Anlageklasse wie der Teufel das Weihwasser, weil stellen Sie sich vor, 300 Milliarden, die Versicherungsindustrie hat keine 300 Milliarden Eigenkapital, die zur Verfügung stünden, um entsprechende Investitionen zu machen. Ist ein artifizielles, künstliches, selbstgeschaffenes Problem, dass diese erheblichen Kapitalflüsse von den richtigen Wachstumsinvestitionen weghält. Die Versicherungsindustrie würde das sehr gerne tun, wenn diese Auflagen nicht wären. Aber sie sind nun mal da.
Ja, kommt noch hinzu, dass es auch eine veränderte oder anders als in Deutschland gelagerte Risikobereitschaft gibt, denn Sie haben ja auch die Sparer schon angeschnitten und wir stellen ja fest seit Jahrzehnten, dass zwar der Anteil der Aktionäre so ein bisschen gestiegen ist, aber wir hinken immer noch deutlich hinter USA hinterher. Ist das auch eine Frage der Risikoeinstellung?
Das ist ein gewisser Teil, aber nochmal, wenn ich mir die Topologie der amerikanischen Investoren in Wachstumsfonds, also nicht die Wachstumsfonds selber, sondern die, die da hinten stehen, sogenannte LPs, die Limited Partners, angucke, dann spielen dort die privaten Investoren eine untergeordnete Rolle. Wenn ich also die Family Offices mit reinnehme, stehen die ungefähr für 15% des Gesamtkapitals und Sparer sind im Grunde nicht zu sehen. Also ja, ich will das nicht negieren, aber das gehört sozusagen wieder, wenn ich jetzt mal das große Bild beschreibe, spielt das eine Rolle, aber eine untergeordnete Rolle. Jetzt kommt man auch gleich mit Risikomentalität und möglichen steuerlichen Abstammungsmöglichkeiten und ähnlichen Dingen. Das spielt alles eine Rolle, aber verstellt auch ein wenig den Blick für das Kernproblem. Und das Kernproblem haben wir zu Wort diskutiert.
Wie stellen Sie sich nun auf bei Early Bird? In welchen Phasen der Unternehmensentwicklung sind Sie dabei? Wo liegen Ihre Investitionsschwerpunkte?
Die DNA von Early Bird, oder unsere Mission ist unser Name. Wir sind Frühphaseninvestoren und darauf haben wir uns seit jetzt 27 Jahren unsere Existenz spezialisiert und dort machen wir den Unterschied. Für mich ist das sowohl Passion, aber auch gleichzeitig auch die hohe Kunst des Private Equity oder Venture Capital Investierens, weil je früher ich gehe, umso herausfordernder ist der Investitionsprozess, weil ich habe eben eine sehr geringe Datenbasis. Ich kann immer weniger analytisch vorgehen, sondern es ist sehr viel stärker urteilsbasiert und mustererkennungsbasiert, wie ich eine Investitionsentscheidung treffe. Und ich habe ein sehr viel größeres Problem, überhaupt an Investitionsmöglichkeiten heranzukommen. Weil ich ja nicht sozusagen ins Internet gehen kann und googeln für ein Startup von Ihnen, das sich im Stealth-Modus befindet und im Wesentlichen in Ihrem Kopf sich bewegt. Und das sind zwei Herausforderungen, die spezifisch sind für die Frühphaseninvestition, die ist aber auch sehr, sehr spannend und darauf sollte man. Darauf haben wir uns seit 27 Jahren konzentriert, da immer besser zu werden. Da gibt es auch nicht die eine Methode, wie man da besser wird, sondern es gibt viele kleine Dinge, die dazu führen, dass man immer vollständiger das Universum möglicher Investitionsprojekte erfasst und dann aus diesem Universum, um ein Gefühl zu geben, wir gucken ungefähr 50.000 Opportunities pro Jahr an, die effizient und zielgerichtet oder treffsicher herausfiltern, die vielversprechendsten sind. Wir machen aus den 50.000 pro Jahr ungefähr 20. Das ist also im kleinen 0,0-Promille-Bereich. Und dafür braucht es entsprechende Systeme, die sich immer weiter verbessern. Wir machen das sehr datengetrieben zwischenzeitlich, was die Sache stark verbessert hat, indem wir über 200 öffentliche Datenbanken zu jeder Zeit scrappen, um Muster zu erkennen, die darauf hindeuten, dass da irgendwo eine Innovation entsteht. Wir machen es aber auch entsprechend effizient in unseren organisatorischen Prozess.
Und die Schwerpunkte sind Branchen oder bestimmte Geschäftsmodelle oder gibt es
doch
diese?
Ja, also Entschuldigung, ich habe jetzt sehr stark über die Phase gesprochen. Also es ist Frühphase. Das zweite ist, wir machen es nur in Europa. Da versuchen wir allerdings vollständig Europa abzudecken. Und das dritte ist, unsere DNA ist technologieorientiert. Also wir suchen primär technologiedifferenzierte Geschäftsmodelle. Es gibt ja auch Businessmodellinnovationen, die sehr erfolgreich sein können. Mir fällt Flixbus ein zum Beispiel. Gibt aber auch viele andere. Zalando, Fashion, ähnliche Dinge, die technologisch nur begrenzt differenziert sind, aber als Businessmodell sehr erfolgreich waren. Das ist nicht so unbedingt das, wo wir besonders gut und erfahren sind. Wir stehen für technologiedifferenzierte Investitionen im Enterprise-Software-Bereich, im Deep-Tech-Bereich. Wir sind die ersten bei, oder in sowas wie bei ESA Aerospace oder Marvel Fusion, also Kernfusion oder Greenlight mit Direct Air Capture, aber auch im Fintech-Bereich, wo wir tatsächlich Enterprise-Software-Lösungen finanzieren, wo wir uns zutrauen, die zu beurteilen und die effektiv zu unterstützen.
Was würden Sie sagen, war das bisher gelungenste Investment?
Das ist immer die Frage, was Sie als
Also ich würde jetzt mal sagen, mit der höchsten, also man kann sagen, man weiß das ja nie so genau, ein ganz schwieriger Fall, den hat man dann erfolgreich gemacht, das könnte man nennen. Aber ich würde jetzt mal nach der Rendite fragen. Welche Investition hat die höchste Rendite gebracht?
Das war die UiPath. Wo wir in 2015 für tatsächlich 1 Million in einer Pre-Seed-Finanzierung 20% bekommen haben und wir das Unternehmen 2021 über die Börse im Schnitt für einen Wert von 26 Milliarden verkauft haben.
Das ist schon eine Erfolgsstory.
Da gibt es mehr, aber das ist die bis dato erfolgreichste Investition gewesen.
Ja. Wenn Sie jetzt diese zukunftsträchtigen Unternehmen identifizieren, wenn Sie Ihre Datenmaschine anwerfen, brauchen Sie auch eine ganz spezifische Kompetenzzusammensetzung in Ihrem Team. Wie muss man sich die vorstellen?
Also wir haben eine ganze Reihe von Naturwissenschaftlern, die das ist aber nicht dahingehend zu verstehen, dass wir glauben, selber uns in jedem Technologiebereich vollständig und tief auskennen zu können und die Themen beurteilen zu können. Das ist nicht der Fall. Aber wir profitieren davon, wenn wir Experten haben in bestimmten Sektoren, wie wir das nennen, die dort ein Netzwerk mit anderen tatsächlich sich auskennenden Experten aufbauen, aber so weit in der Technologie drinstecken, dass sie ein ernstzunehmendes, qualifiziertes Gespräch führen können. Dafür muss
die
man
richtigen Fragen stellen.
Ja, genau. Dafür muss man nicht Physik studiert haben. Man kann sich auch als technologiebegeisterter Betriebswirt in bestimmte Sektoren einarbeiten. Die haben wir auch. Aber es ist mit Sicherheit auch kein Nachteil, wenn man eine naturwissenschaftliche Vorbildung hat. Insbesondere, je weiter wir in Richtung Deep Tech gehen.
Die sind ja nicht so leicht zu finden, diejenigen Mitarbeitenden, die vielleicht auch diese Querschnittskompetenz haben. Also sowohl in den naturwissenschaftlichen Grundlagen stecken, als auch in den kaufmännischen Dingen.
Also ja und nein. Also ich stelle fest, dass unsere Industrie zurzeit sich eines sehr hohen Interesses von jungen Akademikern oder jungen Professionals erfreut. Werden wir erschlagen von Bewerbung, als dass wir ein Fachkräfteproblem haben, in Anführungsstrichen.
Ja. Ja.
Trotzdem geht es natürlich auch darum, dort die richtigen auszuwählen. Und das Hauptthema ist, dass wir die teilweise wirklich beeindruckenden, intelligenten, kompetenten Menschen, die zu uns kommen, mit, was ich nenne, Investmenterfahrung versehen. Also dem Urteilsvermögen aus der rein analytischen Betrachtung bestimmter Chancen in eine Gesamtbeurteilung sozusagen der verschiedenen Datenpunkte für eine Investitionsmöglichkeit zu kommen und zu sagen, das Risiko-Chancen-Verhältnis ist gut oder schlecht. Aus der rein akademischen Betrachtung erschließt sich das nicht, sondern ich muss mir angucken, wie ist das Team-Setup, wie sieht der Gründer oder die Gründerin aus, wie glaube ich, ist sie oder er in der Lage, andere Menschen in der Zukunft begeistert und mit für das Thema mit ins Team zu holen, voranzutreiben und so weiter und so weiter. All diese Dinge,
ja.
wie schätze ich die mögliche Wettbewerbssituation in der Zukunft ein? Wie ist das heute schon finanziert? Wie wird das morgen sein? Gibt es irgendwie einen Schutz? Wir nennen das Backward-Looking-Lock-in, Forward-Looking-Lock-in. All diese ganzen Dinge kommen zu, um am Ende zu einem Urteil zu kommen, Risiko-Chancen-Verhältnis ist überdurchschnittlich gut oder eben nicht. Und das treibt dann die Investitionsentscheidung.
Darf ich danach den Anteilen fragen, wenn man das so allgemein sagen kann? Was gibt für Sie letztlich den Ausschlag oder was ist wie gewichtig? Das Geschäftsmodell und seine Potenziale oder der Gründer bzw. das Gründungsteam?
Also ich würde sagen, die Conditio sine qua non ist, dass wir uns über ein Geschäftsmodell in einem sehr großen Markt unterhalten. Weil für uns ist in 100% aller Investitionen nötig, dass wir ja, wir nennen das Outlier-Potenzial haben, also oder uncapped upside. Also es muss die Möglichkeit geben, dass wir über jede Investition, die wir machen, den Gesamtfonds, der ein paar hundert Millionen ist, für unseren Minderheitsanteil ein oder mehrmals zurückführen. Und das geht eben nur in entsprechend großen Märkten. Wenn ich sage, nur diese Dinge schauen wir überhaupt an, dann ist das diskriminierendste, die diskriminierendste Dimension oder Kriterium ist tatsächlich das Gründerteam. Und das Interessante ist, die Erfahrung hat gezeigt, tatsächlich kondensiert runter auf eine Person im Gründerteam, die sozusagen geistige Vater, Mutter und Treiber des Ganzen ist. Das ist meist dann auch die oder der CEO, muss aber nicht sein, kann auch jemand anders in dem Team sein. Aber entscheidend, sein Gründerteam meist sozusagen gruppiert sich um eine herausragende Unternehmerpersönlichkeit herum. Und diese ist nach unserer Erfahrung dann am Ende wirklich entscheidend wichtig für die Erfolgschancen. Ich will Ihnen einen Datenpunkt geben, der übrigens auch mit Silicon Valley übereinstimmt, aber der auch bei uns im Portfolio drin ist. Und für mal sich super interessant ist. Also wir haben, glaube ich, ich weiß nicht, ich kenne die Zahl nicht genau, irgendwie 250 Investitionen gemacht in den letzten 27 Jahren in die Größenordnung. Und statistisch, bei dicken Daumen, hat bei diesen 250 in 50% aller Fälle irgendwann im Laufe der Unternehmensentwicklung mal der CEO gewechselt oder die CEO. Wir haben 10 Unicorns produziert, also Unternehmen mit einer Bewertung von über
Über
einer
eine Milliarde.
Milliarde in den 27 Jahren. Und in 100% dieser Fälle hat die oder der CEO nicht gewechselt. Sie sind immer noch Gründer-CEO geführt. Finde ich eine ziemlich beeindruckende Statistik.
Ja, also liegt's doch, und das ist ja auch beruhigend, am Menschen,
Ja,
das nach vorne zu bringen. Ja.
das ist die oberste Botschaft. Der Mensch macht den Unterschied. Ich könnte sogar noch, auch wenn ich vorher gesagt habe, die Conditio sine qua non ist, dass wir über einen sehr großen Markt und darin ein vernünftiges Geschäftsmodell reden, würde ich behaupten, die wirklich herausragenden Unternehmerpersönlichkeiten setzen sich nicht auf kleine Märkte mit wackeligen Geschäftsmodellen. Also wenn ich nur eine Sache anschauen dürfte und sagen, so, du darfst nicht angucken den Markt, du darfst nicht das Geschäftsmodell, das ist nur eine Sache, das darfst du dir angucken. Dann kannst du den Markt angucken, wenn du das auswählst. Nur eine Dimension. Da will ich mir immer nur, sage ich mir, zeige mir den Gründer-CEO oder die Gründer-CEO und ich spreche Stunden mit denen und dann entscheide ich.
Stichwort Stunden. Manche unserer Zuhörer kennen die sehr populäre Sendung Höhle der Löwen. Was sind die größten Unterschiede zwischen dem, was man da sieht, und einem Pitch bei Ihnen?
Sich zu geben, dass ich in meinem Leben noch nie Höhle der Löwen angeguckt habe.
Das ist ein Fehler, glaube ich. Entschuldige, wenn ich das sagen darf, weil nicht nur, weil sie so populär ist, sondern weil mittlerweile ganz viele, auch junge Menschen, danach eine gewisse Bereitschaft entwickeln, auch selbst zu gründen oder sich mit Gründung zumindest zu beschäftigen. Und das finde ich ganz spannend bei der Gelegenheit. Es ist gelungen, glaube ich, noch mal eine andere Stimmung auch für das Gründergeschehen zu erzeugen, wenn auch für Geschäftsmodelle, die jetzt vielleicht nicht so ihr Schwerpunkt sind.
Ja, ich will das gar nicht, ich will mich da auch nicht erheben und sage, nur weil ich das jetzt nicht ansehe, ist das so schlecht ist. Das will ich gar nicht sagen. Und, ich kann das jedem nachvollziehen, was Sie, da eben gesagt haben, dass das etwas Stimulierendes ist und Menschen sozusagen Gedankenprozesse in Richtung Gründung anschieben. Das freut mich auch sehr. Ich will aber damit sagen, dass ich den Auswahlprozess, so wie es bei Höhle der Löwen dann produziert oder durchgeführt wird, nicht beurteilen kann, weil ich es noch nicht angeguckt habe. Ich kann nur sagen, wie wir es machen. Ich halte es für wahrscheinlich, dass wir es anders machen. Aber ich könnte Ihnen jetzt nicht genau sagen, die Unterschiede sind da oder da. Ich könnte Ihnen nur unseren Prozess beschreiben.
Bitte, das wäre super.
Bei uns geht es so, es beginnt mit praktisch auch einem Pitch-Deck, also mit einer schriftlichen Beschreibung, möglichst konzentriert, des Marktes und der Geschäftsidee und der Gründer-CVs. Und in dieser Form reden wir tatsächlich größer und mäßig über 50.000 im Jahr. Das ist eine zunächst erschreckende Zahl, aber das ist die Grundgesamtheit. Wir reden hier über Gesamteuropa, muss ich dazu sagen. Und was wir dann tun, ist, wir bilden uns, und zwar in diesem Fall tatsächlich auch systemgestützt, eine erste Meinung hinsichtlich, wir nennen das Size of the Opportunity, ja, wie groß ist der unterliegende Markt in Verbindung mit, wie differenziert ist das Geschäftsmodell und passt das irgendwie von der Phase, ist das zu spät oder noch viel zu früh oder um da Ausschlusskriterien zu machen und hat das irgendwas mit den Profilen der Gründer zu tun? Ist das also so vogelwild, dass wir sagen, das trauen wir uns zu, aufgrund der Papierform des CVs bereits abzusagen? Das sehe ich sehr oft im Übrigen, weil man auch immer wieder überrascht ist von Menschen. Oder ist nicht so? Und dann macht die Maschine bei uns einen Vorschlag und macht hier ein automatisches auch Pattern Recognition und sortiert die Informationen, die man im Netz kriegen kann. Also wenn Sie jetzt anfangen steichern, weiß ich nicht, regelmäßig Code bei GitHub und dann suchen Sie Data Scientists über LinkedIn und weiß ich nicht, Hans oder Hans-Register in Charlottenburg, machen wir Sie in die GmbH. Dann kommt das System auf uns zu und sagt, also mit dem Stefan Paul müssen wir reden, ja, das ist da ist irgendwas im Busch. Oder Sie kommen auf uns zu und macht die Maschine genau dasselbe und sagt so, was hat ihr denn da eigentlich gemacht? Dann weiß ich zum Beispiel, dass sie bei LinkedIn vor 3 Monaten ihren ersten Data Scientist gesucht haben und jetzt schon 2 suchen. Und ich weiß, wie sich das Volumen des Codes, den sie bei GitHub gespeichert haben, entwickelt haben und wie der bewertet ist. Und ohne dass ich irgendwas mache, das ist
automatisiert.
Ist automatisiert, ja. Ich weiß zum Beispiel auch, wenn Sie möglicherweise eine Patentanmeldung eingereicht haben. Alles, was ich aus öffentlichen Daten bekommen kann. Und das hilft mir, also nicht mir persönlich, aber es hilft unserem Team, da eine erste Beurteilung zu machen. Es geht aber immer über einen Tisch eines Analysten, der sich das anguckt und sagt, da gibt es, also die Maschine rankt bestimmte Opportunitäten hoch und manche tief, aber der Analyst sagt dann, wenn es tief gerankt, finde ich trotzdem gut und diskutiert das dann im nächsten Schritt im Team und so weiter. Und aus diesem Filterprozess kommen dann Antworten raus, die entweder lauten, vielen herzlichen Dank und freuen uns, wenn wir dort gedacht haben, aber passt jetzt nicht in unsere Investitionsstrategie und deswegen wünschen wir Glück, aber wir können jetzt kein Partner weiter sein. Oder wir würden uns freuen, mal ein erstes, vielleicht einführendes Telefonat zu haben, wo wir uns gegenseitig vorstellen, kennenlernen, wir sagen, welchen Mehrwert wir bringen können und was unsere Rolle sein kann. Wir hören gerne mal zu, was Sie vorhaben. Und dann schließt man gemeinsam weiter, ob das passt und ob man sich, ob dann tiefer einsteigt. Und so entwickelt sich dann eine tiefere Beschäftigung. Bei uns nimmt die Anzahl der Menschen, die sich mit dem Thema beschäftigen, zu. Ist am Anfang einer, sind 2, sind 3. Und wenn dieser Prozess sich weiter positiv entwickelt, wird das interne Team, das erste Mal bei uns, wir nennen das Dealflow Call vorstellen. wo das gesamte Tech-Team gemeinsam die verschiedenen Opportunitäten, die von den Teilteams vorgestellt sind, gemeinsam diskutieren. Da werden Fragen gestellt und wir versuchen dabei auch ein diskretes Ranking und sagen, das ist mal besonders interessant und das ist weniger interessant, weil wir möglicherweise uns nicht kapazitiv mit allen beschäftigen können. Und der Outcome ist dann, würden wir jetzt Zweifel nicht weiterverfolgen, nicht weiter Zeit, oder bitte diese fünf Fragen, die jetzt diskutiert worden sind, adressieren, nochmal tiefer in den Austausch gehen, selber recherchieren, nächste Woche wieder vorstellen. Das ist ein ziemlich rigoroser Prozess. Wir machen da so ein Timeboxing, da kriegt jeder eine Viertelstunde, um das zu diskutieren, weil sonst wird man irre. Und so reift sozusagen das Urteil über eine bestimmte Opportunität immer wieder unter in sozusagen in Zuziehung des gesamten Teams. Und dieses gesamte Team nach zwei, manchmal nach dreimal, manchmal auch schon nach einmal in diesem Dealflow-Call entscheidet, das ist super spannend, das wollen wir gerne ins Investment Committee bringen. Und dann wird ein Investment Committee vorgestellt, also die machen die ganze Zeit immer schon ein wir nennen das ein Investment, also ein IP, ein Investment Proposal. Das ist ein Online-Dokument, das wächst und wird immer weiter ergänzt über die zusätzlichen Informationen. Und aus dem, wenn man sagt, wir gehen das ins Investment Committee, dann wird das vervollständigt. Das diskutiert man dann mit dem Gründerteam und dann wird das Gründerteam zu einem Investment Committee eingeladen. Das ist idealerweise in Person, häufig aber auch hybrid oder wenn es nicht anders geht als Call, je nachdem wie man ist. Und nach diesem Investment Committee entscheiden wir relativ unmittelbar. Ist da ganz interessant. Also tatsächlich Entscheidungsgewalt haben nur die Partner des entsprechenden Funds. Der Entscheidungsprozess geht so, dass wir zunächst ein anonymes Voting machen, um einen Bias zu vermeiden, der Einfluss der Erfahreneren auf die jüngeren Partner. Jeder muss sozusagen erstmal die verschiedenen Kategorien beurteilen. Das sind irgendwie, glaube ich, 10 Stück oder so relativ. Und muss am Ende sagen, weak yes, yes, strong yes, oder weak no, no, strong no, ja. Also, wenn jemand strong no ist, dann ist das Ding tot, weil es einstimmig entschieden wird, oder no ist eigentlich auch schon tot. Manchmal haben wir ein weak no, und dann ist es so ein bisschen grau, dann wird das, und dann wird sozusagen das, wird reported, wie die alle abgestimmt haben, und dann werden diese Abstimmungen diskutiert, und dann fällt die Entscheidung in die eine oder andere Richtung nach der gemeinsamen Diskussion. Dann werden diejenigen gefragt, warum hast du das so und so beurteilt? Was sind deine Beweggründe? Und dann lassen sich die einen oder die anderen überzeugen. Das ist ein interessanterweise ein relativ schnell konvergierender Prozess.
Ja, ja, ja. Sehr, sehr interessant. Wenn wir über den Prozess jetzt vielleicht noch einmal auf die Investitionsfelder schauen. Es gibt ja einen, kann man vielleicht sagen, KI-Hype. Ist die KI einer der Innovationstreiber in den nächsten Jahren oder Jahrzehnten?
Also die KI ist garantiert eines der Innovationstreiber. Also wir denken in Plattformtechnologien. Also Plattformtechnologien sind für uns neue technologische Innovationen, die als Plattform für eine Vielzahl von aufkommenden neuen Startups funktionieren können oder Businessmodellen. Also wenn Sie mal zurückdenken in den 80er Jahren, da war die Plattformtechnologie der PC, hat als Plattform gedient für Apple, für Microsoft, für Google und so weiter. In den 90er Jahren war es dann das aufkommende Internet, Entschuldigung, Google war 90er Jahre, also das war eher Adobe, war PC, Google und Amazon und so weiter sind 90er Jahre. Aber immer eine Plattformtechnologie eigentlich für diese verschiedenen Dekaden. Das Interessante ist, wenn Sie jetzt heute angucken, die 2020er Jahre, reden wir nicht mehr über eine Plattformtechnologie, sondern über, ich würde sagen, eher zwei Handvoll, 10 oder 8 Plattformtechnologien, die mehr oder weniger gleichzeitig kommen. Und KI ist nicht diejenige, sondern ist eine von denen, die tatsächlich zukünftig die Innovation und die treiben. Und, also Sie können es auch, wir sind, also, um Ihnen mal zu schauen, welche Plattformtechnologien gibt es sonst, also wir sind sicherlich, was Cloud anbelangt, noch lange nicht am Ende. Wir haben nach wie vor über 90% oder 90% ist On-Premise Computing. Dass das nicht so bleiben wird, wissen wir beide. Da ist noch unglaublich viel Innovationspotenzial die sich durch die Transformation oder die Transition von On-Premise zu Cloud entwickeln. KI haben wir schon gesprochen, virtuelle Realität. Wir haben noch gar nicht diskutiert über New Space. Ja, durch die Tatsache, dass sich durch die Verbilligung und durch die Integration von Satelliten ich plötzlich die Möglichkeit habe, Konstellationen aufzubauen mit Tausenden von Satelliten, kann ich die viel tiefer fliegen lassen, nämlich nur noch 500 Kilometer Höhe, und habe entsprechend kürzere Signalreisezeiten oder Latenzzeiten und kann ganz andere Services anbieten. Da gibt es jede Menge neue Startups, die diese neuen technologischen Fähigkeiten nutzen. Da gibt es Möglichkeiten für Raketen, für Satellitenbau, aber eben für jede Menge Services. Wenn ich jetzt in den Lebenswissenschaftsbereich gehe, wenn ich darüber nachdenke, was mRNA bedeutet, das sind Wirkungen, die wir jetzt erstmals bei den Corona-Impfstoffen gesehen haben. Aber in Wirklichkeit bedeutet mRNA ja eine völlig neue Art der Medikation und ist Plattform für ganz, ganz viele neue Medikamente, die heute in verschiedenen klinischen Phasen stecken und auf den Markt kommen werden. Und das ist mit Sicherheit ist der Beginn dessen, was da noch weiter kommt. Thema Web3 ist sicherlich eher am Anfang. Da gab es einen riesen Hype, dann gab es
dann hörte man erstmal nichts mehr.
Ja, so, ja. Und jetzt kommt das, ja. Also da gibt es, ich will nur sagen, es gibt eine und wir sind jetzt noch gar nicht in dem Bereich Foodtech und hier in Agrartechnologie hineingegangen.
Ja, und vielleicht ist aber auch die, wenn ich das sagen darf, vielleicht auch die Kombination dieser Dinge. Also vielleicht treibt KI ja auch andere Plattformen, die Sie gerade auch genannt haben. Ich meine, die Auswertung so. Von Satellitenbildern oder so, das ist ja zum Beispiel auch.
Ja, aber das befruchtet sich gegenseitig. Also einen anderen Bereich, den ich noch nicht gehört habe, ist Quantum Computing. Ja, das jetzt kommt. Quantum Computing ist die Frage, treibt KI Quantum? Weiß ich nicht, aber Quantum treibt mit Sicherheit,
umgekehrt
mit Sicherheit KI. Also das Framework, in dem wir hier denken, ist das nennen wir inkrementelle Experimentierkosten in der Technologieentwicklung. Inkrementellen Experimentierkosten in der Technologieentwicklung sind massiv runtergegangen durch den Computer, sind massiv runtergegangen durch den Übergang von dem Computer auf den PC, von dem PC auf die Cloud. Jetzt durch die von der Cloud durch die Integration von KI gehen die inkrementelle Experimentierkosten noch mal deutlich runter. Warum? Ja. Weil ich in viel kürzerer Zeit eine Erkenntniskonvergenz bekomme, die ich sonst nicht bekäme. So, also da haben Sie 100% recht. Deswegen haben wir eine exponentielle Beschleunigung der Technologie entwickelt. Aber Quantum Computing wird das weiter befeuern, weil Quantum Computing am Ende letztlich die Kosten von Rechenleistungen vaporisieren. Übrigens, bei Energie haben wir noch gar nicht gesprochen. Das Gleiche gilt, wir sind ja sozusagen interessiert in den Themen Energie, unter anderem Kernfusion. Wenn das, was wir dort bei Warburg Fusion betreiben, funktioniert, die kalte Fusion, das werden wir 3 Jahren wissen, dann ist das der Heilgral der Energiegewinnung für diesen Planeten. Und wenn uns tatsächlich die Energiekosten wie die Rechenkosten ebenfalls nicht gegen Null, aber gegen sehr wenig konvergieren lassen, dann haben wir natürlich unglaublich neue Möglichkeiten von heute Dingen, deren Energieintensität die Anwendung unmöglich machen, die werden plötzlich möglich.
Sind Sie echt der Meinung, dass die deutsche Politik genug tut, um auf diesen von Ihnen genannten Feldern dabei zu sein? Es gibt ja diese Agentur für Sprunginnovationen, die sich gerade so um sowas kümmern wollen, ansatzweise ja vielleicht auch tun. Meinen Sie, das reicht, um Deutschland da auch im globalen Zusammenspiel mit an der Spitze zu halten?
Also ich halte die Agentur für Sprunginnovation, also was der Raphael Laguna da macht, für sehr, sehr gut. Ich glaube, dass das hilft. Ist das genug? Sage ich nicht. Also es ist ein Tropfen auf dem heißen Stein. Es geht sehr in die Richtung und die machen tolle Sachen und die helfen, die allergrößte Not leicht zu verbessern hier oder dort. Aber wir haben am Anfang des Gesprächs darüber gesprochen, wie viel an Investitionen notwendig werden oder ist irgendwie hängen geblieben, Faktor 10. Ja. Und wir leben heute in, und es ist nicht so, dass das nicht möglich ist. Ich komme auch mal wieder zurück. In den 50er und 70er Jahren, in den Zeiten, haben wir 3 bis 4% des GDPs in Innovation und Wachstum investiert. Wir haben gleichzeitig 3 bis 4% übrigens in die Bundeswehr gesteckt. Auch das war möglich. Und der Bundeshaushalt damals war ausgeglichen. Warum war das so? Weil wir politisch andere Prioritäten gesetzt haben. Wir haben weniger in Konsum gesteckt, in Bürgergeld und ich weiß nicht was. Und wir haben mehr in Investitionen gesteckt, in unsere wirtschaftlichen Grundlagen. Und das ist ja offen gestanden ein durchgängiges politisches Problem, dass wir in den letzten 20 Jahren tatsächlich aufgehört haben, den Ressourcenverbrauch oder den Werteverzehr nachzuinvestieren. Sondern wir haben auf Substanz gelegt. Ja, und das sehen Sie, Bundeswehr ist jetzt omnipräsent, aber das sehen Sie in den Brücken, in der Infrastruktur, in der Bahn,
Bildung.
in der Bildung. Und Sie sehen es natürlich auch in den Wachstumsinvestitionen. Und wenn wir diese politische Verschiebung in der Agenda oder Prioritäten nicht hinbekommen, dann glaube ich, haben wir tatsächlich Schwierigkeiten. Man muss dazugeben, sagen, dass wir natürlich über die letzten 20 Jahre, vielleicht auch schon vorher beginnend, uns eine Last aufgebürdet haben. Die beginnt damit, dass wir eine große Schuldenlast zu tilgen haben oder zu bedienen haben im Bundeshaushalt, was natürlich die Investitionsfreiräume einschränkt. Das ist unser, das ist ja dieser berühmte versteinerte Haushalt, ja. Also, man sagt, 90% des Bundeshaushaltes ist gebunden durch Verpflichtungen des Bundes, die eben aus der Vergangenheit erwachsen. Das wird man möglicherweise nicht ohne zusätzliche Verschuldung morgen hinkriegen, aber ich glaube, es müsste eine politische Agenda geben, die diese Versteinerung des Haushaltes sukzessive auflöst, versucht, diese konsumtiven Verpflichtungen runterzufahren und damit Spielräume und Freiräume zu erschaffen für die dringend notwendigen Investitionen. Nur wenn wir das tun, wird der wirtschaftliche Abstieg, den wir zurzeit erleben, irgendwann umkehrbar sein.
Würde ich gerne noch 3 persönliche Fragen vielleicht stellen. Das eine, Sie sind Diplom-Ingenieur von der Ausbildung her, haben in Luft- und Raumfahrttechnik promoviert. Wie wurden Sie zum Gründer?
Ja, das ist das Leben ist ja häufig geprägt durch Zufälle. Also ich habe entsprechend meiner Ausbildung als Luft- und Raumfahrtingenieur zunächst in der Entwicklung von Airbus gearbeitet. Damals hieß das noch Messerschmitt Bölkow Blohm und wurde dann zu DASA, ERDS und später Airbus. Und bin in der Zeit in Kontakt gekommen mit einem Unternehmensberater, der MBB beriet, das war mit McKinsey. McKinsey hat dann das gemacht, was sie nie machen, nämlich einem Klienten ein Angebot. Er hat gesagt, hast du Lust, vielleicht mal für uns zu arbeiten? Da habe ich mir gedacht, Mensch, das ist ja irre. Da kann ich habe ja nie was vom Management gelernt, da werde ich dafür bezahlt, dass ich das lerne. Das ist ja wunderbar, was mache ich jetzt? 2 Jahre und dann gehe ich zurück in die Luft- und Raumfahrt. Es ist anders gekommen. Ich war dann 5,5 Jahre bei McKinsey. Mir hat das viel Spaß gemacht. Habe da Zugang gefunden zu, ja, zu was damals McKinsey New Venture waren. Wir haben Businessplan-Wettbewerbe ausgerichtet in Berlin und München, um tatsächlich das Innovationsumfeld, das Gründerumfeld zu stimulieren. Das hat mir so große Freude gemacht und mir ist so klar geworden, dass die professionelle Finanzierungsinfrastruktur eine der wesentlichen Engpässe sind, die wir in Deutschland haben. Und gleichzeitig verbunden mit dem Traum, irgendwann mal selbstständig zu werden, hat dann dazu geführt, McKinsey zu verlassen und 1997 Early Bird mit aus der Taufe zu heben.
Unsere Studierenden stehen ja bald vor dem Eintritt ins Berufsleben. Welche Eigenschaften und Fähigkeiten sollte man mitbringen, um sich zukünftig in der Praxis zu behaupten?
Ja, da gibt es viele. Also ich glaube, Passion und Begeisterungsfähigkeit, das glaube ich, ist ganz wichtig. Nur, glaube ich, mit Passion und Begeisterung schafft man auch Exzellenz und tatsächliche Unterschiede. Dass man obendrein Problemlösungsfähigkeit, Analytik, konzeptionelles Denken befördern und entwickeln muss, glaube ich, versteht sich von selbst. Und das ist ja auch die Mission der Academia. Aber Ich denke, was wirklich einen Unterschied für Erfolg im Berufsleben macht, ist die Passion, die Begeisterungsfähigkeit
Also
bestimmter
das, was
Themen.
Sie auch an den Gründern schätzen, die Sie finanzieren,
Ja,
wenn ich Sie richtig verstanden habe. Und dann
natürlich.
ist es egal, ob man selbst gründet oder in einem etablierten Unternehmen sozusagen Unternehmergeist entwickelt.
100% würde ich so sehen.
Ja. Meine letzte Frage, die eigentlich gar keine Frage ist, sondern die Bitte um eine Satzergänzung. Wir haben hier jetzt viel über Innovation, Wandel, Transformation gesprochen. Und wenn es einen Satz gäbe, der würde mit dem Begriff der Transformation beginnen, dann käme ein Gedankenstrich. Wie würden Sie den ergänzen?
Der Grund für unzureichende Transformation, der Hauptgrund für unzureichende Transformation ist, es nicht versucht zu haben.
Dann, lieber Dr. Brandes, ganz herzlichen Dank, dass wir heute mit Ihnen sprechen durften. Man hat gemerkt, dass Ihr Puls nach oben geht, wenn es um diese neuen Technologien geht. Und ich darf Ihnen ein glückliches Händchen wünschen bei der Auswahl Ihres Portfolios, also für Ihre Gesellschaft, aber auch für Sie persönlich. Und nochmal herzlichen Dank, dass Sie uns Ihre Erfahrung mit auf den Weg gegeben haben.